Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Heute haben wir keine Musik für euch, dafür aber etwas umso Wichtigeres. Und ja, es gibt nur wenig, was wichtiger ist als Musik. In diesem Fall sprechen wir aber über Albert Camus. Albert Camus war nicht nur Philosoph, sondern auch Schriftsteller, Journalist und Dramatiker. Wer unsere Sendung häufiger hört, hat diesen Namen auch schon oft gehört, denn wir reden hin und wieder über ihn. Geboren wurde er 1913 in Algerien, starb dann leider viel zu früh bei einem Autounfall schon 1960. 1957 erhielt er noch den Literaturnobelpreis und wird oft dem Existenzialismus zugerechnet, interessierte sich aber weniger für abstrakte Systeme als vielmehr für konkrete Erfahrungen des Menschen. Und das ist natürlich auch Philosophie, bei der ich direkt mit an Bord bin. Ein sehr berühmtes Werk von ihm, der Mythos des Sisyphos von 1942, stellte die Frage, wenn das Leben sinnlos ist, warum leben wir überhaupt weiter? Das ist schon mal relativ existenzialistisch. Wir haben aber für heute uns Der Mensch in der Revolte vorgenommen. Das Buch ist von 1951 und so ein bisschen die Fortsetzung in dem Sinne, dass wenn wir weiterleben, wie sollen wir denn dann handeln? Mit dieser Frage beschäftigt er sich. Und da bin ich sehr froh, dass ich unseren angehenden Philosophieprofessor Herrn Martinsen
dabei habe. Warte mal.
Okay, unseren angehenden Philosophie-Doktor. Zukünftigen Philosophie-Doktor, das darf ich sagen.
Jesus. Ja, also wie du gerade schon gesagt hast, geht er ja in seinem Essay, dieser Mythos des Sisyphos, erstmal dem Absurden nach. Also das ist Absurde, das ist eben diese Spannung zwischen, der Mensch ruft in die Welt, aber die Welt antwortet nicht, sie sagt ja nicht mal nein, ne? Der Mensch hat immer so ein Bedürfnis nach Antworten, am besten auf alles, was er nicht versteht auch. Und wenn er aber darauf keine Antworten bekommt, ja, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder er lebt damit, mit diesem in dem Fall Absurden, also dass es eben nicht auf alles eine Antwort gibt. Wenn es keinen Gott gibt, dann gibt es bestimmte Dinge, kannst du bestimmte Dinge trotzdem nicht erklären. Das kann auch Harald Lesch nicht zum Beispiel. Der kann auch nicht alle Phänomene im Weltall erklären, geht halt nicht. So, wenn du also ohne Gott unterwegs bist, dann gibt es, und das ist jetzt, müssen wir unterscheiden zwischen der Sinn des Lebens und der Sinn im Leben, sozusagen. Also der Sinn des Lebens ist dann halt weg. Weil da ist ja niemand, der dafür gesorgt hat, dass wir da sind, die Berge da sind, die Natur da ist und dieser ganze Kram.
Sondern also dann, keine universelle Antwort sozusagen.
Es gibt keine universelle Antwort, genau. Es gibt vor allem niemand, der das geklöppelt hat. Kein Wesen, keine Existenz, kein Etwas. Sondern die Natur als solche halt. Ne? So. Und das ist für Menschen aber relativ unerträglich. Weil sie wollen diese Antwort haben. Sie wollen die Welt so erklärt haben, dass sie selber einen Sinn machen, dass der Berg einen Sinn macht, dass die Erde einen Sinn macht und so weiter und so fort. Das verneint Camus in diesem ersten Essay. Und das ist jetzt erstmal auf den einzelnen Menschen bezogen. Das ist jetzt wichtig. Und nun gehen wir ein paar Jahre später, also was heißt ein paar, 9 Jahre später, geht es jetzt über in Der Mensch in der Revolte. Wir haben übrigens über Mythos des Sisyphos auch, glaube ich, in dieser Sendung schon gesprochen.
Haben wir, daher kommt auch dieser berühmte Spruch, den wir, glaube ich, auch unabhängig davon schon oft benutzt haben, man muss sich Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen.
Ja, genau.
Immer wieder schön.
Mhm. Ja, denn so ist es. Man muss sich die Feuilletöne als glückliche Menschen vorstellen. So.
Genau. Egal, wie oft Jenny irgendwas vergisst, zu spät macht, falsch sagt oder ihre Notizen verlegt, wir bleiben glücklich.
Ja, weißt du.
Ich habe seit 13 Jahren kein Wasser über meine Geräte gegossen. Was will man mehr?
Ja, das ist auch schön. Das ist auch wichtig. Ja? Das ist ja auch dieser Lerneffekt, der ganz, ganz groß und wichtig ist. Ja. Also, wir machen also weiter mit Der Mensch in der Revolte. Das ist jetzt 1951. Und hier geht es nun darum, dass der Mensch nicht bei diesem absurden Bewusstsein stehen bleibt, sondern er revoltiert. Und in dieser Revolte bejaht er Werte. Zum Beispiel Würde, Maß, Gerechtigkeit oder Freiheit, kommen wir später drauf, inwiefern das alles wichtig ist. Er sagt also nicht nur, dass alles sinnlos ist, sondern diese Sinnlosigkeit ist unerträglich und deshalb fordere ich Würde, Maß, Freiheit, eine gerechtere Welt, Solidarität. So, also Camus bewegt sich vom individuellen Aushalten des Absurden zur gemeinschaftlichen Revolte gegen das Unrecht und zur Suche nach einem Maß, das ohne Absolutes auskommt. Er selber sagt dazu und schreibt dazu, die Revolte ist der Fortgang des absurden Denkens. Also wir denken das Absurde jetzt weiter. Ja, und er musste halt, das kam eben daher, er hat also dieses erste Essay geschrieben und hat dann gedacht, ja, aber irgendwie so, das reicht nicht. Ich muss da was hinten dran hängen. So kann ich das nicht stehen lassen. Warum? Weil er hat natürlich mitbekommen, wie Stalinismus und Faschismus im Namen von irgendwelchen abstrakten Ideen, zum Beispiel die Geschichte, das Proletariat, das Reich, whatever, den Menschen einfach ja mal vor die Bus werft. Ne? So. Und Camus will nun mit der Revolte eine Haltung definieren, die nicht ins Nihilistische abrutscht, aber auch nicht totalitär wird.
Ja, ganz wichtig, auch heute wieder, dass wir die Revolte, das finde ich so schön an Camus, er gibt ja wirklich eine Antwort. Ne? Er sagt, Revolte ist, was uns quasi davon abhält, einfach nur verzweifelt zu sein oder halt in Gewalt zu verfallen, wie andere Gruppierungen, die sich dann um abstrakte Ideen gruppieren, um mit dieser Absurdität umzugehen. Das ist schon eine sehr gute Antwort.
Genau, so ist das.
Eine sehr menschliche.
Ja, das ist ganz wichtig, menschlich. Ja, also er sucht eine Ethik der Grenze des Maßes der Solidarität jenseits aller Ideologien. Darum geht es. Man kann also sagen, der Mensch in der Revolte ist eine ethisch-politische Ausweitung des Denkens aus dem Sisyphos. Also Camus bleibt dem Absurden treu, will aber mehr. Er fragt also nicht nur, wie man mit dem Absurden lebt, sondern wie man darin gerechter handeln kann, mit anderen, für andere, ohne Gott, ohne endgültige Lösung, ohne absolute Wahrheiten, aber eben mit Maß. Maß halten. Nicht? Gut, dann fangen wir mal an. Der Ausgangspunkt von allem ist der neinsagende Mensch. Der Mensch sagt erstmal Nein. Damit beginnt alles. Seine Eingangsthese ist, was ist ein Mensch in der Revolte? Ein Mensch, der Nein sagt. Aber das ist nicht alles. Das Nein ist nicht alles, denn mit dem Nein drückt der Mensch natürlich ein Grenzempfinden aus. Also sprich mit der Hand, ne? Bis hierhin und nicht weiter. Weil dieses Nein ist zugleich auch ein Ja. Der Revoltierende sagt Ja zu etwas, was ihm wertvoll erscheint, was er verteidigen will. Etwa seine Würde, mehr Gerechtigkeit oder mehr Freiheit. Die Revolte ist für Camus eine Antwort auf den Nihilismus, haben wir gerade schon gelernt. Und sie entsteht, wenn der Mensch das Absurde erkennt, wie es Camus in der Mythos des Sisyphos schon beschreibt, aber Handlung und Engagement bejaht. Der revoltierende Mensch ist also kein passiver Mensch, mal wieder nicht, das ist ja bei Camus sowieso nie, sondern ein aktiver Mensch, der trotz allem handelt. Jetzt ist das erste Mal Hannah Arendt, macht große Ohren und sagt, ah, schon mal sehr gut.
Mensch, der handelt.
Genau. Die Revolte ist nicht Zerstörung um der Zerstörung willen, sondern ein Streben nach einer gerechteren Welt, das sich gegen die radikale Vernichtung richtet, die viele Ideologien propagieren. Er wendet sich also gegen Systeme, zum Beispiel faschistische oder kommunistische, die den Mensch zum Mittel für eine vermeintlich höhere Idee machen und dabei jede Grenze aufheben. Camus will also in diesem Essay zeigen, dass wahre Revolte Maß hält. Sie lehnt das Absolute ab und diese Haltung wird zentral für das ganze Buch. Und dieses Menschen zum Mittel machen, das ist wirklich eigentlich der Untertitel. Der Mensch ist nicht Mittel zum Zweck, sondern Zweck an sich. Das könnte eigentlich damit drinstehen. Also Kant, ne? Das ist eigentlich eine der ganz essentiellen Aussagen in diesem Buch. Und dass es eben gemeinschaftlich ist. Die Revolte ist ein gemeinschaftliches Phänomen. Die Revolte ist nicht nur persönlich, sondern auch zwischenmenschlich. Wenn ein Mensch sagt, das ist ungerecht, dann spricht er auch im Namen von anderen. Es entsteht also ein Solidaritätsmoment. Ich revoltiere, also sind wir. Ganz berühmt. Wenn wir das also zusammenfassen, dann definiert Camus die Revolte als Grenzsetzung, als Bejahung menschlicher Würde, auch ganz wichtig, die Bejahung menschlicher Würde und Ablehnung jeder totalitären Ideologie. Die Revolte ist für Camus der einzige ethische Weg zwischen nihilistischer Resignation und absolutistischem Fanatismus.
Ich finde es toll, dass er auch die Grenze so klar macht. Wirklich jede Unterdrückung, jedes Unrecht, jede Maßlosigkeit ablehnt, dafür aber eben menschenbejaht, überhaupt auch, also menschenbejahend finde ich immer ein schönes, wichtiges Wort.
Ganz wichtig.
Und Würde bejaht. Ja. Und dass dadurch Gemeinschaft entsteht, genau das ist es ja auch, was sich viele Menschen wünschen, wenn sie sich dann von den Menschen einfangen lassen, die, was will ich sagen, ne? Die mit Furcht und Absolutismus und absoluten Ideen, das möchte ich sagen, mit absoluten Ideen wedeln und Heilsversprechen.
Ja, genau.
Wo sie es nicht bekommen.
So ist es. Stimmt. Und nun gibt es verschiedene Arten der Revolten. Und die geht Camus nun nacheinander durch und er beginnt mit der metaphysischen Revolte. Und diese metaphysische Revolte, die ist die Revolte des Geistes gegen, sagen wir mal, das Sein, also die Welt an sich. Gegen das Leid, den Tod, das Böse, die Absurdität, wie sie ist. Sie ist also kein politischer Akt, sondern eine existenzielle, philosophische oder sogar religiöse Rebellion.
Ja, da geht es ja auch gegen das Schicksal und gegen Gott und ja,
genau.
Alles Höhere. Ja.
Richtig. Also die metaphysische Revolte stellt die Welt in Frage, wie sie ist, sozusagen. Ne? Sie ist eine Bewegung gegen die menschliche Bestimmung, wie du schon sagst, Schicksal. Ne? Dabei geht es nicht nur um einen bloßen Protest, sondern auch um eine tiefgreifende Verneinung Gottes, ne? Der Schöpfung oder eben, wie du schon sagtest, des Schicksals. Aber auch hier gilt, das Nein ist auch zugleich ein Ja zu etwas anderem, zu einer anderen Vorstellung von Freiheit, von Gerechtigkeit, von Würde. Und da hat er nun ein paar Beispiele, nämlich einmal die Revolte durch radikale Negation. Und da steht bei Camus exemplarisch für eine Revolte, die Gott negiert und die Moral auflöst. Diese Philosophie geht also davon aus, dass es keine übergeordnete Ordnung gibt. Deshalb darf auch alles erlaubt sein. Und das kritisiert natürlich Camus wieder, weil er sagt, diese Revolte, wenn sie keine Grenze kennt, endet in der Rechtfertigung von Gewalt und Verbrechen. Weil es herrscht einfach schlicht das Gesetz des Stärkeren. Da sind keine Grenzen. Dann gibt es die ethische Empörung. Das ist das zweite Beispiel. Hier ist die erste Frage, die gestellt wird, warum leiden die Kinder, warum leiden überhaupt Menschen? Und die Antwort, wenn das der Preis für eine göttliche Ordnung ist, dann gebe ich den Eintrittspreis zurück. Er lehnt also nicht nur Gott ab, sondern jede Ordnung, die Leid rechtfertigt. Das ist eine Haltung, die Camus bewundert, denn sie sagt, ich akzeptiere keine Welt, in der Unschuld geopfert wird, selbst wenn es einen Gott gäbe. Das ist eine ethische Empörung. Und dann gibt es die Revolte durch Umwertung. Das ist für Camus die große metaphysische Rebellion. Sie tötet Gott symbolisch und mit ihm die alten Werte. Aber die Nihilisten bleiben nicht beim Nihilismus stehen, sondern wollen neue Werte schaffen. Zum Beispiel den Übermensch, den Willen zur Macht, die ewige Wiederkunft. Das sieht Camus wiederum als eine gefährliche Wendung, weil wenn der Mensch selbst zum Gesetzgeber wird, droht er, sich selbst absolut zu setzen. Jaspers hat das auch so formuliert. Das ist der Grund, warum Jaspers dem Ganzen immer noch einen Gott oben drüber gesetzt hat, weil er Angst hatte, wenn er das nicht macht, dass die Menschen ihm irgendwie oder dass die Menschen insgesamt wieder durchknallen und meinen, irgendwie selber Gott spielen zu müssen. Wenn der Mensch also zum Gesetzgeber wird, dann droht er, sich selbst absolut zu setzen und genau das kann zur Rechtfertigung von Gewalt führen, etwa im Totalitarismus.
Genau, das hat er zu der Zeit natürlich auch gerade erst miterlebt.
Ja, genau. Richtig. Aber es ist trotzdem gerade heute auch wieder wichtig, glaube ich, dass wir darüber nachdenken.
Oh ja.
Dann gibt es natürlich die maßlose Revolte. Immer wieder zeigt Camus in diesem Buch, in diesem Essay, wenn die Revolte nicht Maß hält, dann endet sie in Terror, Gewalt und Entmenschlichung. Wer Gott stürzt, muss aufpassen, nicht selbst Gott zu spielen. Nicht? Wer die jetzige Welt verneint, darf nicht meinen, sie von Grund auf neu erschaffen zu dürfen, ohne Rücksicht auf Menschenleben. Die Revolte muss Grenzen anerkennen, sonst wird sie selbst totalitär. Was bleibt nun also von der metaphysischen Revolte? Naja, sie ist ein Anfang. Der Aufschrei gegen das Unerträgliche. Aber sie muss sich zähmen. Maß finden. Nicht ins Absolute abkippen. Die wahre Revolte, sagt Camus, ist ein Nein zum Leiden, aber auch ein Nein zur Rechtfertigung neuer Gewalt im Namen dieses Leidens. Also ne, mit Popper und Kant würde man sagen, wir können nicht ein Unrecht mit einem anderen Unrecht bekämpfen, das geht nicht. Nicht? Nein zum Leiden, aber auch Nein zur Rechtfertigung neuer Gewalt im Namen des Leidens. Das geht halt nicht. Dann kommen wir, oder kommt Camus vielmehr, zur Logik der historischen Rechtfertigung. Da kommen wir jetzt zu Hegel und Marx, zu denen kommen wir speziell nochmal gleich. Hier geht es darum, eine spezifische Spielart des geschichtsphilosophischen Denkens zu kritisieren, die von Hegel über Marx bis Stalin reicht. Die Geschichte wird in diesem Fall zur absoluten Autorität. Sie kennt ein Ziel, zum Beispiel klassenlose Gesellschaft. Alles, was sie fördert, ist gut. Alles, was sie behindert, ist schlecht. Der Mensch wird also zum Werkzeug. Menschen sind nicht mehr um ihrer selbst willen wertvoll, sondern nur noch als Funktion in einem historischen Prozess.
Auch das sehen wir gerade wieder.
Richtig. Ja.
Sehr, sehr zeitig.
Genau.
Ja, aber diese Idee, dass Geschichte und damit nicht nur Vergangenheit, sondern auch Zukunft, ne?
Genau.
Irgendwie
davon ist gerade
rechtfertigen
gerade,
könnte. Genau, davon, genau. Irgendwie rechtfertigen könnte, ja, Mord zu rechtfertigen ist ja nichts anderes.
Richtig.
Oder auch einfach so eine Idee von absoluter Gerechtigkeit,
ja,
und von Richtigkeit oder von einer Wahrheit.
Ja.
Das, also, ja, wieder das gleiche Prinzip, aber
genau,
wunderbar ins Licht gesetzt hier. Ist nie in Ordnung.
Nee, absolut nicht. Weil, wie du schon richtig sagst, der Mord damit gerechtfertigt werden kann. Wenn die Geschichte nach vorne, ja, geht, darf man alles, was sich hier in den Weg stellt, vernichten. Schlicht und ergreifend. Man tötet im Namen der Zukunft, wie man früher im Namen Gottes tötete. Ist nichts anderes. Das ist dann eben, was ich schon immer gesagt habe. Am Ende ist es egal, ob es in der transzendenten Ewigkeit stattfindet oder im immanenten Später, nicht? Das ist nicht das Entscheidende.
Das ist das Gleiche. Ja, man rechtfertigt mit etwas, was nicht da ist und von dem wir nicht wissen können, ob es da ist, egal wie wahrscheinlich es ist oder unwahrscheinlich, rechtfertigt man schlimme Dinge in der Gegenwart. Das ist, ja.
Ja.
Muss man auch erst einmal gehört haben, weil wir gesellschaftlich da anders drüber sprechen, aber es ist wirklich das Gleiche. Ob,
ja,
ob ich Leute umbringe, um meine 72 Jungfrauen zu bekommen oder, ja, Leute umbringe, weil ich sicher bin, dass wir damit, keine Ahnung, wenn wir damit dann auf dem Mars leben können und die Menschheit retten, kannst du nicht wissen. Kannst du einfach nicht wissen.
So ist es. Ja. Und diese Art von Nihilismus ist nicht mehr nur Verneinung, sondern wird gerichtet auf das große Ziel und darum ist es halt so gefährlich. Sie hat keine Transzendenz, aber ein Ziel, nämlich die Zukunft. Und dafür darf alles geopfert werden, besonders das Leben der anderen natürlich. Nicht? Konkrete Beispiele gibt es hier auch, die Camus anspricht. Da hat er einmal zum Beispiel die Rechtfertigung der Gewalt in der Französischen Revolution, Robespierre nämlich, der Tugend mit Terror verband, nicht wahr? Dann die Bolschewiki, die im Namen des geschichtlichen Fortschritts einfach mal Verbrechen begangen haben. Und natürlich der Gedanke bei Hegel und Marx, wir kommen da noch drauf später, dass alles Wirkliche vernünftig sei, also auch der Mord, wenn er geschichtlich notwendig erscheint, dann haben sie es halt Pech. So. Es geht also darum, dass der historische Nihilismus die Revolte in ein Dogma verwandelt. Der Mensch, der einst gegen das Unrecht aufstand, wird nun Teil eines Systems, das selbst Unrecht produziert. Eine Revolte, die nicht begrenzt, wird zur Revolution und endet im Totalitarismus. Oder, um es mit Camus eigenen Worten zu sagen, wenn der Mensch sich über das Maß erhebt, wird er zum Mörder. Und damit kommen wir zur historischen Revolte. Was geschieht, wenn Menschen sich nicht nur gegen Gott oder das Sein empören, sondern auch gegen politische oder gesellschaftliche Ordnung? Und da beginnt nun Camus historisch. Da beginnt es mit dem klassischen Tyrannenmord, etwa im antiken Griechenland. Das ist ein Akt der Gerechtigkeit, weil individuell motiviert und begrenzt. Die moderne Revolution hingegen, da ist alles anders. Sie will nicht nur die Herrscher, sondern die Ordnung der Welt selbst umstürzen. Die Revolution nimmt das Erbe der metaphysischen Revolte auf, aber sie verwandelt es in ein Programm zur totalen Umgestaltung. Der totale Mensch. Bei Marx, bei Stirner, ja, bei Bakunin. Max Stirner sagt, ich bin das einzig Wahre, das Ich steht über allem. Mikhail Bakunin, der Staat muss brennen, Freiheit entsteht aus der völligen Zerstörung. Und Marx, der Mensch ist ein geschichtliches Wesen, durch Revolution kann er sich selbst verwirklichen. Das sieht Camus als gefährlich an. Die Revolte verliert ihr Maß, wird zur Revolution, wird total. Sie fordert die totale Veränderung des Menschen. Und schließlich sind wir bei der nihilistischen Revolution, die, wie manche Revolutionen, in einen reinen Zerstörungswahn kippen, zum Beispiel bei den russischen Nihilisten im 19. Jahrhundert. Der Mensch wird reduziert auf eine Idee, ein Ziel. Alles wird erlaubt, weil das Ziel angeblich gerecht ist. Wenn alles erlaubt ist, weil Gott tot ist, dann ist der Mensch verloren. Und es geht um Terror und Justiz. Hier geht es um den sowjetischen Kommunismus, natürlich, mit dem er sich ja dann auch mit Sartre in die Wolle bekommen hat. Ne? Das war der große Bruch, ja. Weil ja Jean-Paul Sartre mit seiner Sexualstrafe, mit Simone de Beauvoir, ist er ja Hand in Hand, ist er ja sozusagen durch den Gulag gelatscht und hat gesagt, ja, kann man nichts machen. Und daraufhin hat Camus gesagt, habt ihr eigentlich einen Arsch offen? Weil das war nun überhaupt nicht in seinem Sinne. Die Revolution will Gleichheit, doch in der Praxis entsteht ein neuer Totalitarismus. Der Staat beansprucht das Recht auf Mord im Namen der zukünftigen Gerechtigkeit. Camus kritisiert also Lenin, Stalin und die ideologische Linke seiner Zeit. Wer Gerechtigkeit fordert, aber Massenmord rechtfertigt, verrät die Revolte.
Da hat er ja noch einiges von mitbekommen, ne? Ja, dem Terror natürlich. Der Sowjetunion. Und,
wir auch. Du nicht
wir
mehr,
auch, richtig?
Vielleicht
ja,
so
nee. Nicht mehr bewusst.
Nee.
Aber dieses Bewusstsein im Namen der Geschichte oder im Namen der Gerechtigkeit zu handeln und dabei natürlich die schlimmsten Dinge zu vollführen.
Genau. Und da geht es dann wieder um Hegel. Und Hegel schneiden wir hier erstmal nur an und auch später werden wir nicht so tief reingehen. Wir werden uns später noch ein bisschen mehr mit Hegel beschäftigen und mit Marx. Aber so viel sei erstmal gesagt. Er sieht sie besonders deswegen so kritisch, weil bei Hegel ist es halt so, die Geschichte wird zur absoluten Macht. Sie rechtfertigt alles, was geschieht, selbst den Mord. Und Marx übernimmt dann von Hegel diese Denkweise. Er sagt, die Geschichte ist wissenschaftlich, sie kennt ein Ziel. In diesem Fall ist das Ziel die klassenlose Gesellschaft und wer sich ihr entgegenstellt, ist reaktionär und muss natürlich wieder bekämpft werden, im Zweifel auch durch Wegsperren oder Schlimmeres. So. Und das nennt Camus Metaphysik des Mordes. Er hat da eine ganz klare Sprache. Allgemein muss man sagen, dass wie immer bei Camus, auch in diesem Essay, der kann halt schreiben, der Mann, ne?
Ja.
Also.
Nicht umsonst hat er einen Literaturnobelpreis.
Genau. Also das. Er ist schon mit spitzer Feder unterwegs. Ne? Er bezeichnet Hitler als gestiefelten Jehova und so Sachen. Also die These ist von Camus mal wieder, die Revolte ist gerecht, solange sie Maß hält. Das ist immer, immer und immer wieder das Mantra. Sobald sie sich absolut setzt, wird sie zur Verneinung des Menschen im Namen des Menschen. Revolutionen, die das Paradies auf Erden versprechen, opfern reale Menschen auf dem Weg zur zukünftigen Menschheit. Dagegen hält Camus lieber eine unvollkommene Gerechtigkeit im Jetzt als eine vollkommene Gerechtigkeit in der Zukunft, die auf Leichen aufgebaut ist. So. Recht hat er, meiner Meinung nach.
Ja, hat er.
Sprich, Revolte kann zur Revolution führen, die sich selbst vergötzt. Revolte ist dann gerecht, wenn sie mal wieder Maß, Grenze und menschliche Würde bewahrt. Politische Systeme, die Gewalt im Namen der Geschichte oder der Menschheit rechtfertigen, verraten die ursprüngliche Idee der Revolte. Also man merkt, Revolte ist eigentlich erstmal gut, ne? Wir sind dagegen. Wir wollen das so nicht mehr. Das geht so nicht weiter. Das kennen wir übrigens von der DDR. Das war nämlich eine knallharte Revolte, das war keine Revolution. Weil die wollten einfach nur, dass das nicht so weitergeht. Deswegen war das keine friedliche Revolution. Aber die Menschen haben halt große Probleme, naja, egal. Das ist wirklich schlimm manchmal. Es war eben keine Revolution. Die sind ja nicht irgendwelchen Leuten hinterhergelaufen. Die wollten ja nur, dass das aufhört. Die haben ja nur für eine gerechtere Welt, für eine freiere Welt und für eine Welt gekämpft, wo dieser Wahnsinn aufhört. Wo Menschen an der Mauer erschossen werden, die einfach nur weg wollten und so weiter. Ne? Also, ja. Genau. Deswegen war es auch eine friedliche Revolte und keine friedliche Revolution. Nun gut.
Dann hat Camus ja auch ein Gegengewicht sozusagen.
Ja, die Kunst.
In der Kunst.
Ja. Aber auch hier gilt wieder, ne, nicht alles ist da Gold, was glänzt, aber zunächst einmal ist der Grundgedanke, dass die Kunst im Gegensatz zu den anderen Dingen, die wie die Revolte ins Maßlose kippen lassen können, besonders in Politik und Geschichte, geht es hier nun in einen Raum, wo Revolte und Maß zusammenfinden können. Kunst ist für Camus eine Revolte gegen das Unvollkommene, gegen das Absurde, gegen die Realität, aber sie tut das ohne Mord, ohne Totalität und ohne Tyrannei. Die zentrale These ist, jede große Kunst ist zugleich Ablehnung und Zustimmung. Der Künstler sagt Nein und bejaht damit das Leben. Die Kunst ist also eine Grenzrevolte. Sie verneint die Welt, wie sie ist, und behauptet gleichzeitig eine andere denkbare Welt. Die Kunst ist weder blinde Zerstörung noch Flucht aus der Realität, sondern eine Form der schöpferischen Revolte. Sie ordnet das Chaos, sie gibt Form, sie zeigt das Leiden, macht dieses verständlich, sichtbar und fühlbar. Dafür ist Kunst ja auch da, ne? Leiden verständlich, sichtbar und fühlbar zu machen. Unter anderem dafür ist Kunst da. Vergessen auch viele Leute.
Oh ja. Und sie erkennt Grenzen an, ja, und setzt neue Grenzen.
Korrekt.
Das ist auch immer spannend.
Richtig. Genau. Der Künstler lehnt ab, aber er schafft eben auch Neues. Und nun gibt es Beispiele wieder, wie Camus darauf kommt. Zum Beispiel, die griechische Tragödie zeigt das Maß. Menschen geraten an Grenzen, zum Beispiel Götter, Schicksal oder Schuld. Und doch behalten sie Würde und Bewusstsein. Es gibt die klassischen Künstler. Goethe, Molière, Mozart und viele andere. Sie zeigen das Abgründige, aber ohne es zu feiern. Sie erkennen die Dunkelheit an, ohne in ihr unterzugehen. Aber es gibt natürlich wie immer auch Gegenbeispiele. Es gibt diesen surrealistischen Nihilismus, der Kunst als totalen Bruch versteht. Da ist Camus wieder dagegen. Auch die sowjetische Kunst, also dieser sogenannte sozialistische Realismus, wird kritisiert, natürlich. Weil das ist keine Kunst, das ist Propaganda. Weil sie die Menschen auf eine Idee reduziert, mal wieder. Dabei müssen ja oder sollen Künstler eigentlich zwischen Ich und Welt vermitteln. Künstler stehen bei Camus zwischen individueller Revolte und kollektiver Erfahrung. Künstler sind keine Egoisten, die nur ihr Inneres ausdrücken. Sie sind nicht Missionare, die Massen belehren wollen, sondern sie geben der Revolte eine Form, damit andere sie erkennen können. Und damit sind so Leute wie Wagner auch raus, ne?
Ja.
Muss man ganz klar sagen. Finde ich ganz spannend. Das schafft natürlich so eine Solidarität in der Revolte für die Künstler, die Camus meint, aber es schließt auch einige so KünstlerInnen aus, muss man sagen. Ganz klare Sache. Also Kunst ist Revolte mit Maß. Das ist so, ne? Wenn es so ist, wie Camus sich Kunst vorstellt. Der Künstler bejaht die Freiheit, lehnt die Lüge ab, verweigert sich der Ideologie, aber tötet nicht. In der Kunst überlebt die Revolte ohne Terror. Kunst ist die wahre Revolte, weil sie den Menschen nicht opfert, sondern ihn offenbart. Ja, das sind vielleicht, außer ganz am Schluss, die hoffnungsvollsten Gedanken in diesem Werk, weil sie zeigen, dass Revolte nicht zwangsläufig in Gewalt bzw. Revolution münden muss, sondern in Schönheit, Erkenntnis und Wahrheit. Nicht? Und das ist die Essenz dieses Ganzen, dieses Maß und Revolte, wie das so zusammenspielt und gehört, seiner Meinung nach. Also nachdem wir nun also die metaphysischen und historischen Revolten und die Kunst abgehakt haben, was bleibt denn nun? Wie kann Revolte bestehen, ohne in Revolution, Zerstörung oder Dogma zu enden? Und da hat Camus ein ethisches Prinzip, das sich natürlich auch durch das ganze Buch zieht und das er in folgenden Worten zusammenfasst, was wir jetzt besprechen wollen eben. Der Mensch ist nicht Mittel zum Zweck, er ist Zweck an sich. Das haben wir ja schon gesagt, dass das eigentlich der Untertitel ist. Und für Camus gibt es ein Wort, was das alles beinhaltet, und das ist Maß. Dieses Maß, das ist ihm so wichtig.
Ganz genau. Keine absoluten Wahrheiten, nee. Keine Utopien,
nee.
Sondern halt Balance.
Genau.
Maß halten.
Richtig. Das Gegenbild zum Absoluten halt, das ist Maß. Der Mensch braucht Werte, nach denen er leben kann. Aber er darf nichts Absolutes an ihre Stelle setzen. Weder Gott, noch Geschichte, noch Zukunft, noch Partei, noch sonst irgendwas. Denn jedes Absolute endet darin, dass der Mensch geopfert wird. Dabei ist der Mensch das Maß aller Dinge und nicht Gott oder die Geschichte. Oder man kann auch sagen, die Wesen sind das Maß aller Dinge, nicht Gott oder die Geschichte. Maß heißt für Camus Grenze, Würde, Verweigerung des totalitären Denkens. Revolte ist für ihn auch nicht ein einmaliger Aufstand oder eine blutige Revolution, schon gar nicht, sondern eine Haltung, eine dauerhafte Weigerung, das Unrecht hinzunehmen, ohne selbst Unrecht zu begehen. Camus will ein Ethos der Mitte, des Aufrechten und nicht des Fanatischen. Für ihn war Maß und Revolte gleich Solidarität. Ich revoltiere, also sind wir. Die Revolte ist nicht egoistisch, sie ist solidarisch. Sie kämpft nicht für eine abstrakte Idee, sondern für den Menschen im Hier und Jetzt. Sie anerkennt die gemeinsame Würde aller Menschen und deshalb darf sie niemanden opfern. Nicht im Namen der Zukunft, nicht im Namen der Gerechtigkeit, nicht im Namen der klassischen losen Gesellschaft, jada, jada, jada. Also gegen Ideologien, für den Menschen. Gegen sämtlichen religiösen Fanatismus oder faschistischen Machtwahn oder eben kommunistische Geschichtsvergötzung. Alle haben nämlich eine Sache gemeinsam, sie opfern den Menschen für ein höheres Ziel. Es gibt aber kein Ziel, das den Mord rechtfertigt, sagt Camus. Die Pflicht zur Gerechtigkeit beginnt jetzt, nicht im fernen Morgen. Und er endet eigentlich damit: Revolte ist notwendig, weil es Unrecht gibt. Aber sie muss Maß bewahren, sonst wird sie selbst zum Unrecht. Der Mensch darf weder Gott spielen, noch sich als bloßes Mittel degradieren lassen. Die wahre Revolte ist eine ethische, kreative, solidarische und begrenzte Haltung. Und ich finde, der letzte Satz aus diesem Buch ist einer der schönsten. Inmitten von Hass bewahre ich mir einen unbesiegbaren Wunsch zu lieben. Das ist auch ein typischer Camus. Wenn wir es also nochmal zusammenfassen wollen, dann heißt es am Anfang: Warum sagt der Mensch Nein und was bedeutet das Nein? Der Mensch revoltiert, wenn er eine Grenze spürt, wenn er also sagt, bis hierhin und nicht weiter. Doch dieses Nein ist nicht nur eine Ablehnung, sondern eben auch ein Ja zur Gerechtigkeit, zu mehr Gerechtigkeit, zu Würde, zu mehr Freiheit. Revolte ist mehr als nur einfach Rebellion, sie ist eine ethische und menschliche Haltung. Die zentrale Botschaft dieses Werkes ist: Revolte ist die menschliche Antwort auf das Unerträgliche, aber sie darf selbst nicht unmenschlich werden. Zwischen Nihilismus und Fanatismus geht es in diesem Werk um die Ethik der Mäßigung, der Solidarität und der Treue zum Menschen. So kann man das eigentlich ganz gut zusammenfassen. Und nun kommen wir nochmal, wirklich tatsächlich nochmal speziell Hegel, Marx und Co. Für die Hegel nicht kennen, Hegel ist so dieser, habt ihr alle schon mal gehört, These, Antithese, Synthese. Kennt man ja, ne?
Ja.
Und ihr habt bestimmt auch schon mal Weltgeist gehört. Im weiteren philosophischen Umfeld oder so irgendwie. Es wird oft im Deutschen, die Deutschen lieben dieses Wort, Weltgeist. Also, Hegel. Die Geschichte als höchste Instanz. Was Camus Hegel vorwirft, nochmal, wir kratzen hier an der Oberfläche, Camus hat das viel, viel intensiver und viel intellektueller und tiefer gemacht, als wir das jetzt hier machen können. Aber wir wollen ja die Essenz aus diesem Ganzen hier rausholen. Also was wirft nun Camus Hegel vor? Er wirft ihm vor, dass er in seiner Geschichtsphilosophie die Geschichte zur höchsten Autorität macht. Dass er sie als einen notwendigen, sinnvollen Prozess denkt und dabei das Einzelschicksal dem Ganzen unterordnet. Hegels berühmter Satz, was vernünftig ist, das ist wirklich, und was wirklich ist, das ist vernünftig, das ist für Camus brandgefährlich. Weil, wie schon gesagt, wenn alles, was geschieht, im Nachhinein als vernünftig gilt, dann wird auch der Mord, die Gewalt, der Terror, sofern geschichtlich erfolgreich gerechtfertigt, vernünftig.
Oh ja. Ja, da schmelzen ganz schnell die Grenzen runter.
Ja.
Und dann ist man wieder bei Gewalt.
Ja. Ja. Er wirft ihm vor, Mord im Namen der Geschichte. Camus sieht bei Hegel den Anfang einer metaphysischen Rechtfertigung des Tötens. Da ist er sich mit Popper einig, der auch ganz klar Hegel als den Ursprung allen Bösens im 20. Jahrhundert ausgemacht hat.
Uiuiui, ja.
Also der Einzelne zählt nicht mehr um seiner selbst willen, sondern nur noch als Funktion innerhalb des Weltgeists oder des Geschichtsplans. Wer sich also dem Gang der Geschichte entgegenstellt, darf, so Hegels Erben, ruhig geopfert werden. Und für Camus ist das der ideologische Ursprung des Totalitarismus. Ob nun im Marxismus als wissenschaftlicher Sozialismus oder im Faschismus, wo Geschichte als Schicksal definiert wird, überall wird Hegels Geschichtsdenken zur Rechtfertigung des Unrechts genutzt. Und dann gibt es natürlich noch diese berühmte Dialektik. Die kennen wir ja, haben wir ja gerade schon gesagt, ne? Und da kritisiert Camus vor allem ihre Fähigkeit, Widersprüche aufzuheben. Hegels Denken ist ein Schritt zur höheren Synthese. Immer höher. Und das führt zu einer Haltung, die alles andere relativiert. Auch das Leiden und den Mord. Weil das ist nicht mehr das menschliche Maß, sondern geschichtsphilosophischer Zynismus. Wenn These, Antithese, Synthese, These, These, Antithese, Synthese und so weiter. Da gibt es ja dann keine Widersprüche mehr. Und eben der Verlust der Grenze. Für Camus ist Hegels Philosophie eine, die keine Grenze kennt. Alles wird aufgehoben und integriert, selbst das Unverzeihliche. Und dadurch verschwindet das Maß, das Camus eben als Kern jeder ethischen Revolte betrachtet. Bei Hegel wird der Mensch zum Mittel. Und bei Camus muss der Mensch Zweck bleiben. Auch und gerade in der Geschichte. Wenn wir das zusammenfassen, kann man sagen, Hegel macht die Geschichte zum Richter über Gut und Böse. Dadurch wird die Gegenwart dem zukünftigen Ziel geopfert. Der Mensch wird entwirklicht zugunsten eines Weltgeistes oder eines Gesamtplans. Das bereitet den Boden für Stalinismus, Faschismus und ideologische Gewalt. Camus hält dem Ganzen entgegen, nicht Geschichte, sondern der Mensch selbst ist das Maß aller Dinge, das hatten wir ja schon, und kein Ziel rechtfertigt den Mord. So, das ist die Hegel-Kritik, die hier sehr oberflächlich bleiben muss. Die ist bei Camus wirklich gut und auch sehr schön verargumentiert, im Gegensatz zu der von Popper, da kommen wir noch rauf in diesem Jahr, die ist, ich verstehe ihn, warum er das macht. Aber die war halt sehr mit von Kratzen und Beißen geprägt.
Na gut.
Marx, kommen wir mal zu Marx. Marx verabsolutiert die Geschichte genauso, ne? Ist ja Erbe Hegels. Er hat ja gesagt, er hat Hegel auf den Kopf gestellt, sagt Marx. So, also hat Marx gesagt, ne? So. Auch bei Marx ist die Geschichte ein zielgerichteter Prozess mit Anfang, nämlich der Urgesellschaft, Widersprüchen im Klassenkampf und Ziel, klassenlose Gesellschaft. Kennen wir, haben wir schon mal gehört.
Ja. Da ist der Mensch also wieder Mittel und nicht Zweck.
Richtig, genau. Die Geschichte wird wieder mal zur letzten Instanz. Wenn nämlich das Ziel, in diesem Fall die klassenlose Gesellschaft, als geschichtlich notwendig gilt, dann kann alles, was zu diesem Ziel führt, moralisch gerechtfertigt werden. Und das heißt konkret Gewalt, Unterdrückung, Mord, Lüge, alles ist erlaubt, solange es dem Fortschritt dient. Tja, wer die Geschichte heiligt, verflucht den Menschen, sagt Camus. Der Mensch als Mittel zur Revolution. Bei Marx ist der Mensch nicht mehr Selbstzweck, sondern eben Produkt der Produktionsverhältnisse, Agent der Geschichte, Teil einer Klasse, Objekt gesellschaftlicher Umwälzung. Und da sagt Camus halt, der Mensch ist kein bloßes Werkzeug, er hat Würde, die nicht geopfert werden darf. Marx selber befürwortet die revolutionäre Gewalt, wenn nötig, etwa im Kommunistischen Manifest oder in der Kritik des Gothaer Programms. In der Praxis bedeutet das, die Diktatur des Proletariats darf töten, unterdrücken, umlenken und alles im Namen der Zukunft. Und das nennt Camus Metaphysik des Mordes. Die Gegenwart wird dem zukünftigen Glück der Menschheit geopfert. Kein Maß, keine Grenze. Camus wirft Marx vor, dass er kein ethisches Maß kennt, weil das Ziel, eben die klassenlose Gesellschaft, über jeder moralischen Grenze steht. Die Revolution muss also nicht gut sein, sondern effizient. Moral ist sekundär, manchmal sogar hinderlich. Eine Welt, in der der Mensch alles darf, ist aber keine bewohnbare Welt mehr. Und hier unterscheidet er eben zwischen ursprünglicher Revolte und marxistischer Revolution. Die ursprüngliche Revolte ist ja, wie wir uns erinnern, menschlich, spontan und solidarisch. Die marxistische Revolution hingegen wird zur Bürokratie des Mordes. Er anerkennt zwar, dass Marx den Ausbeutungszusammenhang klar erkannt hat und auch benannt hat. Marx war kein Zyniker, er war ein Empörter. Aber Marx hat die Revolte in ein System verwandelt und damit ihren Geist verraten. Also, was er anerkennt, ist diese Empörung über die Ungerechtigkeit, die Analyse des Kapitalismus, des damaligen, muss man sagen, ne? Ist ja auch schon was her. Die Hoffnung auf Befreiung und die Solidarität der Ausgebeuteten, alles gut. Was er aber kritisiert, ist das Opfer der Menschen im Namen der Geschichte, die Rechtfertigung von Gewalt. Sozusagen, überführt die Revolte in eine Revolution, indem er sie ideologisiert. Und natürlich die Entmenschlichung des Feindes. Also alle, seid ihr nicht für uns, seid ihr gegen uns. Und wenn ihr gegen uns seid, müsst ihr weg. So, ne? Also wieder wird hier für eine Revolte mit Maß und gegen das Unrecht, aber nie durch neues Unrecht plädiert. Etwas, wo Popper wieder sofort begeistert ist. Und ein sehr prägnanter Satz von Camus über Marx ist, er wollte die Menschen befreien und opferte ihnen der Idee. Tja, er hat ihn also eben nicht befreit. Also Marx nicht ohne. Muss man auch mal ehrlich sagen. Der wird auch gerade wieder von ganz vielen Seiten sehr gefeiert. Finde ich schwierig.
Ah, schwierig. Mit Sicherheit, mit gutem Willen, aber dann liest halt besser Camus.
Ja, Camus dagegen ist halt nun mal nicht der Freund von Marx und somit nicht. Das ist ja auch der Grund, warum Camus jahrzehntelang hier, vor allem auch in Deutschland, nicht wohl gelitten war. Das ist bis heute so. Ich kann dir die Namen alle runterbeten vom, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, linksliberalen Feuilleton. Er hatte halt recht. Und das gefällt ihnen nicht. Weil sie wissen, dass diese linke Idee, diese Art der linken Idee, diese, was Marx und nicht nur Marx, auch Sartre und Co., die wissen, die hatten nicht recht. Und das ärgert sie aber. Weil damit müssten sie ja zugeben, dass sie selber auch Unrecht hatten. Nachdem die Mauer gefallen ist und so, ne? Nachdem sie feststellen mussten, was da drüben passiert, was so hinter dem eisernen Vorhang alles passiert ist. Man hat es ja immer geahnt. Im Grunde hat man es ja auch immer gewusst. Also am Ende musste Camus Recht gegeben werden. Und wie sagte eine bekannte Feuilletonistin einmal so schön, lieber mit Sartre irren, als mit Camus Recht haben. Und das sagt alles über das deutsche Feuilleton aus. So ist es, nicht? Tja.
Schwierig. Noch ein Grund, alles nochmal zu lesen aus heutiger Sicht.
Oh ja, nicht nur Camus, aber auch Camus.
Arendt.
Ja, Arendt. Ja. Unbedingt auch, ja. Die man sehr schön mit Camus koppeln kann, finde ich. Wir müssen aber nochmal über Nietzsche reden.
Oh ja, den kann man nicht gut mit Camus koppeln.
Den kann man...
Okay, ja, jetzt wo ich es gesagt habe. Aber... Mit dem hat er ja auch ein ganz anderes Problem.
Ja.
Nämlich, dass er zwar Gott abschafft, ihn aber durch nichts ersetzt.
Ja, erstmal durch nichts ersetzt und dann ersetzt er ihn durch andere Dinge. Also erstmal.
Genau, er macht so einen Weg frei, ne? Für den Übermensch am Ende.
Richtig, aber zum Beispiel.
Für die Selbstvergöttung.
Genau. Ist ein radikaler Revoltierender gegen das Christentum, ne? Gegen den Glauben an die transzendente Ordnung, gegen Moral und Mitleid. So. Nietzsche hat also erstmal den Mut gehabt, die Sinnlosigkeit des Daseins zu bejahen. Das ist ja erstmal schön, sagt Camus. So, Gott ist tot, also diese Diagnose teilt Camus. Nietzsche hat also das Vakuum, was er ja nun mal in seiner Philosophie geschaffen hat, was ja Camus das Absurde nennt, ne? Zu schnell wieder gefüllt. Also er stürzt den Gott der Religion und ersetzt ihn durch Übermenschen, den Willen zur Macht und die ewige Wiederkehr. Camus sagt dazu, er tötet Gott und versuchte, sich selbst an diese Stelle zu setzen. Die Gefahr der Selbstvergottung. Nietzsche hat mit der Idee des Übermenschen eine neue Form des Absoluten geschaffen. Der Mensch soll sich selbst erschaffen, jenseits von Gut und Böse agieren, nicht mehr Rechtfertigung suchen, sondern schaffen und wollen. Und das führt nun wieder laut Camus in die Irre. Wer keine Grenzen mehr kennt, wer alles erlaubt, wer sich selbst zum Maßstab macht, der endet in der Barbarei. Und genau das ist bei Stalin und auch bei Hitler geschehen. Denn auch die haben sich ja zu Gott erklärt im Grunde genommen. Ja? Ideologien, die sich auf eine übermenschliche Ordnung berufen, entmenschlichen die Wirklichkeit. Die Philosophie der Selbstvergottung ist die Philosophie des Mordes. Er erkennt also, dass Nietzsche selbst an seinem eigenen Denken gelitten hat. Das erkennt er schon. Hat er ja auch. Ne? Ist ja dann auch nicht so gut gestorben. Also,
ja.
Sagen wir mal so. Dass er aber auch wirklich nicht zur ideologischen Anwendung eigentlich taugt, das muss man wirklich tatsächlich auch sagen. Weil Nietzsche hat mit dem Übermenschen nicht das gemacht, was die gemeint, was die Nazis draus gemacht haben. Muss man auch mal ganz klar sagen. Dass Nietzsche vielleicht mehr poetischer Prophet als systematischer Philosoph war, das muss man dazu alles sagen. Aber die Nazis haben Nietzsche natürlich missbraucht, das verurteilt Camus auch ganz klar. Aber Nietzsches Denken war eben gefährlich offen dafür, muss man leider sagen. Er wollte das maßlose Denken und verlor dadurch das Maß. Also, er hatte den Mut zur Revolte gegen Gott. Er hat die Erkenntnis des Absurden gehabt. Er bewundert die Ablehnung von Heuchelei und Lüge. Und natürlich auch die poetische Tiefe. Und die hatte Nietzsche. Also unbestritten. Aber es gibt eben die Kritik, Schaffung neuer absoluter Werte. Die Vergötzung des Willens. Die Auflösung moralischer Grenzen und die gefährliche Offenheit für Machtdenken halt. Also Nietzsche hat uns gezeigt, wie man rebelliert, aber er hat uns nicht gezeigt, wie man dabei Mensch bleibt. Der revoltierende Mensch will natürlich nicht Übermensch sein, sondern menschlich bleiben, mitten im Absurden. Er sucht kein System, sondern Maß. Da haben wir es wieder. Er bejaht nicht den Willen zur Macht, sondern den Willen zur Würde. Ich revoltiere, also sind wir. Nicht, ich siege, also bin ich. Nicht wahr? Die Revolte ist also kein System, sondern ein Anfang. Kein Sturm, sondern ein Schritt. Kein Dogma, sondern ein Gespräch. Mit Maß, mit Verantwortung, mit Welt. Und dann kommen wir zum Schluss, fast zum Schluss, nochmal so ein bisschen zu Camus' Kritik an Utopien. Weil die opfern die Gegenwart der Zukunft insgesamt, machen sie das ja gerne. Also Utopien versprechen immer so ein zukünftiges Paradies, aber sie tun es eben auf Kosten realer Menschen im Jetzt. In der Hoffnung auf eine perfekte Welt werden in der Gegenwart Rechte unterdrückt, Menschen geopfert und Gewalt legitimiert. Utopien rechtfertigen den Mord, weil sie den Menschen nicht so nehmen, wie er ist, sondern wie er bitte sein soll. Ja? Der neue Mensch in der Utopie, der in der Utopie leben soll, der existiert zwar noch nicht, aber für ihn werden die Menschen im Hier und Jetzt eben geopfert. Für einen noch nicht existierenden Menschen. Für diesen.
Und das ist richtig gefährlich.
Ja, ganz genau.
Ja, denn der perfekte Mensch wird dann natürlich ganz schnell zum allumfassenden Zielbild.
Richtig.
Und dann hast du wieder Totalitarismus.
Richtig.
Geht ganz schnell.
So ist es. Und deswegen wohnt jeder Utopie ein Keim des Totalitarismus inne, weil sie eine perfekte Ordnung verspricht, sie keinen Platz für Widerspruch lässt, sie alles auf ein Ziel hin vereinheitlicht. Und ist natürlich logischerweise deswegen auch abzulehnen. Hier wird eben auch der utopische Gedanke in Marxismus und Faschismus und religiösem Fanatismus in Massenmord und Terror dargelegt. Und er zeigt in diesem Essay eben, dass dieser utopische Gedanke genau sowas macht. Weil Utopie kein Maß kennt, Utopie duldet kein Anderssein, Utopie tötet für die Idee des Guten. Oder des Bösen, egal. Für irgendeine Idee. Und natürlich verleugnen Utopien das Absurde, logischerweise müssen sie ja. Was bleibt ihnen anderes übrig? Anders geht es ja gar nicht. Weil Camus, wie wir ja wissen, hat nicht an einen höheren Sinn hinter der Welt geglaubt. So, für ihn war das Leben widersprüchlich, brüchig und zweideutig. Utopien hingegen behaupten, die Welt kann vollkommen gemacht werden. Und das ist für Camus eine Lüge. Wer das Absurde leugnet, schafft falsche Hoffnung, nämlich gerichtete Hoffnung und richtet Schaden an. Nicht? Utopien funktionieren nur, wenn man den Einzelnen als Mittel ansieht, nicht als Zweck. Für Camus aber ist genau das die Grenze aller Ethik. Kein Ziel, keine Idee, keine Zukunft darf den Menschen zum Mittel machen. Die Utopie denkt in Begriffen wie Gesellschaft, Menschheit, Zukunft. Camus aber denkt in Begriffen wie dieser Mensch, heute, Würde im Hier und Jetzt. Man könnte also sagen, der Gegenentwurf von Camus im Gegensatz zum utopischen Denken ist, das utopische Denken ist zukunftsfixiert und die maßvolle Revolte bei Camus ist gegenwartsbewusst. Bei der Utopie geht es um das Totale, bei Camus um das Fragmentarische. Das utopische Denken muss abstrakt sein, anders geht es nicht. Die maßvolle Revolte ist natürlich konkret, im Hier und Jetzt. Das utopische Denken ist immer endzielorientiert, Camus' Revolte hingegen ist wegorientiert. Das utopische Denken ist gewaltbereit, die Revolte von Camus ist maßvoll. Das utopische Denken idealisiert das Menschenbild und die maßvolle Revolte bei Camus hat ein realistisches Menschenbild mit all seinen Fehlern, mit all seinen ganzen Unzulänglichkeiten. Das utopische Denken muss das Absurde verleugnen und die maßvolle Revolte akzeptiert natürlich das Absurde. Camus hat gesagt, ich liebe die Menschen zu sehr, um sie einer Idee zu opfern. Nicht wahr? Keine Idee, kein Ideal, kein System ist es wert, Menschenleben oder Menschenwürde zu opfern. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man eben, um das jetzt mal zum abzuschließen, es geht ums Beginnen, nicht ums Vollenden. Die Welt ist kein Werk, was man abschließen kann. Sie ist der Raum, in dem der Mensch erscheint, handelt und antwortet. Die Revolte will nicht das Absolute, sondern das Ansprechbare. Sie sucht keine Vollendung, sie wagt einen Anfang. Jetzt ist Hannah Arendt natürlich voll dabei. Ist genau ihr Ding. Sie hat ja dieses Essay auch in den höchsten Tönen gelobt.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, heute würde man wahrscheinlich sagen, es ist kein Projekt, sondern eine Haltung.
Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Es geht ums Nein-Sagen.
Ein Lifestyle. Sorry. Ein Lifestyle.
Ein Lifestyle, ja, genau. Ja. Es geht ums Nein-Sagen und dadurch natürlich ums Ja zur Welt sagen. Das Nein gilt der Lüge, dem Mord und der Gleichgültigkeit. Aber dieses Nein ist kein Rückzug, sondern ein Aufstand des Herzens. Wir sagen Ja zu einer Welt, in der kein Mensch mehr geopfert wird. Nicht für Ideen, nicht für Systeme, nicht für morgen. Es geht ums Handeln. Nicht um zu siegen, sondern um zu bezeugen. Wir glauben also nicht an den Triumph der Geschichte, sondern an die Kraft, trotzdem zu handeln, auch im Scheitern. Die Revolte ist kein Mythos des Erfolgs, sondern ein Beweis der Treue zum Menschen. Und es geht um Verantwortlichkeit. Freiheit ist nicht schrankenlos. Sie ist gebunden an die Präsenz des anderen, an das Gesicht des Gegenübers. Verantwortung heißt, ich antworte und ich stehe zu dem, was aus meiner Hand kommt. Und natürlich maßvoll bleiben. Maß ist nicht Schwäche, sondern Stärke. Es ist die Entscheidung, nicht alles zu dürfen, obwohl alles möglich wäre. Die Revolte setzt dem Maßlosen ein Innehalten entgegen. Dem Fanatismus das Zögern und dem Mord die Treue zur Endlichkeit. Und es geht natürlich auch darum, die Entmenschlichung zu verweigern. Was wir schon jetzt öfter gesagt haben, dass keine Theorie, kein System, keine Zukunft die Menschen zur Funktion machen darf. Wir glauben an das Unverfügbare in jedem Einzelnen, an die Würde, die nicht verrechnet werden kann, an die Stille im Herzen des anderen, die kein Fortschritt übertönen darf. Der Mensch ist nicht Mittel zum Zweck, er ist Zweck an sich. Da sind wir wieder, ne? Wir bewohnen eine gemeinsame Welt. Also ist die Revolte nicht monologisch. Sie ruft nicht nach Gehorsam, sondern nach Teilhabe. Politik beginnt dort, wo Menschen sichtbar werden, einander ansprechen und gemeinsam neu anfangen. Hannah Arendt ist begeistert. Nicht wahr? Und natürlich haben wir die Wahrheit nicht gepachtet. Es gibt Widerspruch, Zweifel und Schmerz. Aber deswegen muss man nicht verstummen. Die Revolte schreibt kein System. Sie setzt ein Zeichen. Hier ist das Maß, hier beginnt der Mensch. Man könnte sagen, wir revoltieren, weil wir hoffen. Das hatten wir in der letzten Sendung. nicht auf das Paradies, sondern auf eine bewohnbare Welt. Und nun ist die Frage, warum dieses Werk heute noch relevant ist, natürlich fast schon Eulen nach Athen tragen, aber ich stelle sie natürlich trotzdem. Ja, eigentlich ist das schon beantwortet, ne? Im Grunde genommen, weil hier eine Position entwickelt wird, die weder resigniert noch fanatisch ist. Eine Philosophie der Revolte ohne Hass, der Wahrheit ohne Dogma, der Gerechtigkeit ohne Terror. In einer Welt, in der Menschen immer wieder im Namen von Ideologien, Religionen oder Nationen töten, erinnert uns dieses Essay daran, Freiheit ohne Maß zerstört sich selbst und Gerechtigkeit ohne Liebe wird zur Gewalt. So.
Das ist so wunderbar poetisch.
Ja.
Ja, wir haben leider totalitäre Ideologien noch nicht überwunden.
Nee.
Wir haben weiterhin extremistische Bewegungen jeder Art. Wir haben religiösen Fanatismus. Wir haben technokratische Utopien.
Ja.
Über die haben wir auch schon ganz kurz gesprochen. Also an allen Ecken und Enden gilt es, sich zu wehren und Nein zu sagen, im Sinne von Camus.
Mhm.
Und sich Fragen zu stellen nach Solidarität und nach den richtigen Grenzen.
Absolut. Ja, so ist das. Das Problem ist halt, dass die Dinge in der Welt sind. Mhm. Also wie mit der Atombombe. Die kriegst du nicht wieder weg. Weil sie ist halt da. Camus hat Nietzsche insofern widersprochen, als dass er gesagt hat, lass die Christen Christen sein. Also missionieren bringt halt auch nichts. So, und über Menschen lachen schon gar nicht. Und solange das Christentum nicht fanatisch ist, ist das ja auch alles in Ordnung. Es ist ja nicht das Buch, also wenn man sich das Neue Testament anguckt, da stehen ja durchaus interessante Sachen drin. Wenn man jetzt gläubig ist, ne? Wenn man theistisch unterwegs ist. Das ist ja in Ordnung. Das sind
auch sehr menschenfreundliche Sachen.
Absolut.
Also die könnte man sich ja auch rauspicken.
Total. Ne? Am Ende ist ja, was, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Person Jesus in irgendeiner Form so ähnlich oder wie auch immer gelebt hat und wir mal diese ganzen Wunder kurz wegnehmen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst ist ja nichts anderes, als was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Das ist eigentlich auch nichts anderes als die goldene Regel, ne? Ist nicht der kategorische Imperativ, aber immerhin die goldene Regel. Also kann man sich gut dran halten als Christ, wenn man nicht den Verstand verloren hat. Finde ich. Das ist schon okay.
Finde ich auch, ja.
Also ich finde auch tatsächlich AtheistInnen schlimm, wenn sie so richtig, auch das kann in Fanatismus übergehen, ne?
Oh ja, wenn man nur noch die Idee, also diese Ideologie, Gott kann es nicht geben und jeder muss das auch glauben,
genau.
Sonst ist es falsch, dann bist du auch wieder bei irgendwo zwischen Ideologie und Utopie, also ja.
Ganz genau. Das ist ja der Grund, warum Camus auch gesagt hat, ich glaube nicht an Gott, aber ich bin kein Atheist. Schöner Satz.
Als beschreibendes Wort finde ich Atheist völlig in Ordnung, aber als Bewegung, die dann wieder totale Zuschreibung, also die Menschen total dieser Idee unterwerfen will, da bin ich raus.
Ja, ich bin da tatsächlich komplett raus und auch bei Popper wieder, der auch gesagt hat, er bezeichnet sich als Agnostiker, weil er die Wahrheit nicht haben will.
Mhm.
Ja. Da bin ich dabei. Und ich bin der Meinung, dass der Atheismus sich ja, den gibt es ja nur, weil es einen Theismus gibt. Und der Atheismus bezieht sich auf den Theismus. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das, was passiert ist, also die Frage, die Heidegger ja zurechtstellt, auch wenn ich ihn nicht mag, aber er hat ja zwei, drei wirklich kluge Sachen gesagt. Es ist ja schon interessant, wenn man sich die Frage stellt, warum ist überhaupt irgendwas und nicht nichts? Das ist ja berechtigt, diese Frage. aber ich glaube, der Grund, dass irgendwas ist und nicht nichts, hat nichts mit Theismus und Atheismus zu tun, sondern mit Naturphänomenen, die wir nicht kennen, die wir auch nicht beschreiben können. Und diese Konzepte, die Menschen hier auf der Erde entwickelt haben, halte ich dafür überhaupt nicht zielführend. Also.
Da bin ich völlig bei dir. An der Stelle möchte ich jetzt fast über Kleopskyr reden, aber das lassen wir. Ich bin auch völlig der Meinung, wir sind Ameisen in einem Glaskasten und wir wissen gar nicht, was da draußen stattfindet.
Genau.
Können wir nicht wissen.
Können wir nicht wissen. Genau, also es gibt, ne, Harald Lesch kann Dinge nicht erklären, zum Beispiel. Es gibt Dinge im Universum, die verstehen wir einfach im Moment nicht. Kann sein, dass wir sie irgendwann verstehen. Im Moment kommen immer mehr Atomphysiker, ne? Ja. Immer mehr zu der Erkenntnis, nee, Astrophysik ist das doch.
Achso, wenn du bei Sternen bist, bist
ja,
du bei
genau.
Astrophysik.
Ja, genau. Wo Lesch unterwegs ist. die kommen immer mehr zu der Erkenntnis, ja, es ist halt auch viel Zufall, ne? Das ist, können wir nicht, das ist halt random Shit, der da passiert. Ja. Und das ist natürlich schon wieder eine Antwort, wo Menschen sagen, ne.
Da muss es ja eine ehrlich. Regel geben, gib mir die, wir genau. müssen nur weiter gucken.
So, gib mir diese Regel jetzt. So, ja, das ist so. Das, ich verstehe das auch. Ich kann das auch nachvollziehen. Ja. Ich kann mich gut erinnern, dass wir damals mit Lars Fischer ein Gespräch hatten, wo er, ich werde das nie vergessen, wo er gesagt hat, mit dieser gottlosen Welt, also Gysi hat ja mal gesagt, ich brauche keinen Gott, aber ich habe Angst vor einer gottlosen Welt. Mhm. Und das hat nichts mit Religion erstmal zu tun. Lars Fischer hat damals zu uns gesagt, wollen wir wirklich, dass Menschen Fragen stellen, deren Antworten sie nicht verstehen und dann sich irgendwas zurecht fantasieren, so, das ist halt nicht so einfach. Mhm. Ne? Die suchen sich da neue Sachen halt.
Neue Götter vor allem.
Ja. Neue Götter, genau. Ganz schwierig. Das kann dann Ideologie sein, das kann dann die Nation sein, das kann whatever it is, irgendeine ESO-Quatsch sein. Im besten Falle erklären sie dann das Horoskop zu ihrem Gott, keine Ahnung. Was auch schon gefährlich werden kann, wenn es zu schlimm, wenn sie sich zu sehr damit beschäftigen und zu sehr danach handeln. Ne?
Ja.
Aber wenn sie das so, ja, wenn sie das so als Leitlinie nehmen wollen, ist das ja in Ordnung. So. Wenn das alles nicht in Fanatismus ausartet, finde ich das alles okay. Ja. Da ist das ja noch mit das Harmloseste. Aber es gibt ja auch schwierige esoterische Sachen. Das fängt ja bei der Waldorfschule an, die ich für schwierig halte. Also.
Ja, die man durchaus für schwierig halten kann, wenn man sich mal genauer anschaut.
Korrekt.
Nicht nur, wo das herkommt, das reicht eigentlich schon.
Das reicht schon,
was da tatsächlich im Detail oft passiert.
So ist es. Ja. Also, in diesem Sinne, ich hoffe, das war nicht zu viel Monolog. Leider ist Jenny viel zu wenig zu Wort. Hat sie sich gemeldet und ist sie gekommen.
Da war zu viel Schlaues dabei. Da habe ich einfach irgendwann nichts mehr beizutragen. Oder meine Notizen sind schon abgearbeitet.
Oh, das ist schade.
Es bleibt aber dabei, Der Mensch in der Revolte ist ein wahnsinnig wichtiges Werk.
Ja,
das auch in Deutschland viel bekannter sein sollte.
Ja, das stimmt. In Frankreich ist Camus sowieso viel bekannter als in Deutschland. Da ist er auch bekannter als Sartre. Ja. Das ist ganz witzig. Hier in Deutschland genau umgekehrt. Die Gründe habe ich ja gerade schon dargelegt.
Ja.
Das ist halt schwierig, alles das. Ja, nicht so einfach. Man muss dazu sagen, das Buch ist nicht so einfach zu lesen. Es ist nicht so, also die Hegel-Kritik zum Beispiel, da muss man schon seinen Grips anstrengen. Oder ihren. Vielleicht guckt man sich bei Sekundärliteratur um. Also das, was sie ja Camus vorgeworfen haben, finde ich auch geil. Wenn nichts anderes mehr hilft, ne, du bist doof, du weißt das gar nicht.
Super, naja. Und am Ende, ich meine, heutzutage hat man sehr viele sehr einfache, also ich sag mal relativ hürdenlose Wege, da einzusteigen. Mhm. Also es gibt hervorragende, auch durchaus kurze YouTube-Videos, die da nochmal Einführungen geben. Ich meine, die erste Einführung habt ihr jetzt von uns bekommen, falls ihr noch nie was von Camus gehört hattet. Aber da kann man ja so tief einsteigen, wie man möchte.
Ja, das ist absolut. Genau.
Da ist so viel Material zu holen von schlauen Menschen.
Definitiv. Aber wenn ihr im Großen und Ganzen wissen wollt, wie es da abgeht, was in diesem Buch abgeht, dann ist das, glaube ich, was wir heute gemacht haben, schon ganz gut.
Ja, das ist es.
Und da Camus ja einer der coolsten PhilosophInnen war, finde ich, also ich, ist einer der wenigen, mit dem ich mir vorstellen könnte, zusammen irgendwie eine Flasche Wein zu köpfen.
ganz wichtig auch Wein, ja, ja. Ganz wichtig auch Wein, eigentlich hätten wir heute Wein dabei gehabt.
Ja, eigentlich schon, ja, aber so ist es halt. Dennoch würde ich sagen, in diesem Zusammenhang Bier.
Bier.
Ja. Bier.
Süß. Und dann sind wir auch noch weiterhin in unseren alkoholfreien Wochen.
Ja, ja. Das sind wir. Wir sind bei der Nettenauer, nicht Brauerei, sondern beim Brauhaus, glaube ich, ne? Genau, Nettenauer Brauhaus. Nun, dieses Brauhaus wurde 1762 als Kommunenbrauhaus zuerst erwähnt, also schon ziemlich alt. In diesem Brauhaus wurde braunes Bier gebraut. 1779 brannte das Haus ab, wurde dann wieder neu aufgebaut. 1808 wurde es Braune Kommunenbrauhaus genannt und seit 1815 befand sich das Ganze im Besitz bürgerlicher Anteilseigner. Das gebraute Bier wurde in den privaten Kellern eingelagert. Die Zahl der Gesellschafter verringerte sich dann im Laufe der Zeit immer weiter, bis das Brauhaus 1923 in den Besitz von Sigmund Pirzer und Hans Jakob überging. Zu dieser Zeit nannte sich dann das Brauhaus Nittenau oder nannte sich Bräuhaus Nittenau so. Seit 96, also 1996, firmiert das Brauhaus dann als Brauhaus Nittenau Josef Jakob. Seit 2017 leitet Sebastian Jakob die Geschäfte in diesem Brauhaus. Also das ist alles immer noch schön in der Familie. Wir haben es mit der Kategorie Helles zu tun. Das haben wir ja schon oft besprochen, was das ist. Das ist ein untergäriges Bier aus Bayern. Aus Bayern. Es hat 6,5 Grad Plato. Ein Alkoholgehalt von weniger als 0,25. Wir haben es mit IBO 24 zu tun oder BE, je nachdem, wie man da veranlagt ist. Zum Vergleich, Flensburger hat 38 und die Zutaten sind Brauwasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hefe. Und in diesem Fall steht sogar die Farbe dabei und zwar EBC 9, das heißt so zwischen hell und gold. Also das muss ich hier wirklich mal sagen, liebes Brauhaus Nittenau, vorbildlich, wirklich.
Ja.
Sehr gut. Richtig vorbildlich.
Ich finde es dabei übrigens schön, dass du Flensburger als Marke für alles nimmst, wenn ich, ja, also für Ibu.
Ja, ja, weil sonst macht das ja keinen Sinn, wenn ich hier mal was anderes nehme.
Nein, das ist auch ein guter Marker.
Absolut, ja, weil noch Hefe hat noch ein bisschen mehr, glaube ich. Hier steht übrigens auf der Flasche weniger als 0,5, um das nochmal zu ergänzen. Also ganz normal, in Anführungszeichen. So. Und stimmt, die Farbe ist tatsächlich zwischen Gold und Hell. Stimmt schon. Zwischen hellem und güldenem Bernstein. Ja, wollen wir das Ganze mal verrichten, was?
Oh ja.
Oh. Das ist extrem fruchtig.
Ich weiß, dass es immer noch sprudelt. Ich habe das ja immer relativ früh auf, auch weil ich nicht so ein Freund von Sprudeln bin.
Ach so, ja, ja.
Geht doch ganz schön ab hier. Ja, das riecht schon mal malzig, ne? Das ist schön. Leicht süß.
Ja, stimmt, leicht süß. Ja, stimmt, das ist eine ganz schön krasse Perlage, ne? So. Ja. Ja, hast recht.
Vielleicht irgendwie so ein Frühstücks. Alkoholfreies Bier geht ja vielleicht auch zum Frühstück, aber.
Ja, mit Sicherheit.
Das ist irgendwie so Brot, diese leichte Honigsüße, dieses malzige.
Stimmt.
Schön, das ist für mich irgendwie so eine Assoziation mit an Frühstückstisch kommen.
Ja, durchaus. Durch diese fruchtige Note hat das was Marmeladiges, also nicht Marmelade, aber so, naja, was Fruchtiges halt. Morgens isst man ja gerne Obst, ne?
Mhm. Stimmt, ja, jetzt habe ich ja so ein bisschen zitrusmäßig in die Richtung. Oh ja. Oder grüne Äpfel, vielleicht sowas. Ist natürlich nur leicht, ne? Also
ja, ja.
Wir sind hier nicht irgendwie bei Noten, wie man sie jetzt irgendwie in Wein oder Whisky schmeckt. Aber das ist schon, wenn das gleich so in die Nase kommt, spannend.
Das ist total spannend. Ja, ich wäre jetzt total gespannt, wie das schmeckt.
Ja, ich auch.
Also das müssen wir jetzt mal probieren. Ne?
Trinki, trinki.
Ja, genau. Also in diesem Sinne, Prost!
Prost.
Ui.
Ist halt mal schön rund und weich.
Ja, aber wunderbar. Das ist ja, Moment.
Ganz dezent bitter, aber da kommt viel Süße raus.
Also, das ist sehr sprudelig, finde ich. Also ich meine das nicht böse.
Nee, ich wundere mich auch gerade, weil ich sagte ja gerade noch, eigentlich mag ich das nicht so, wenn es super sprudelt, aber.
Nee, ja, nicht sprudelig.
Es ist irgendwie angenehm.
Ich meine, Sprudel heißt so hier oben Limo, irgendwie. Also.
Ach so, limoig. Ja, okay, ich verstehe, was du meinst. Ist diese Kombination von dem Süßen, dem Zitrus und diese ganz leichte Bittere, so, okay, so ganz bisschen, das hat was Obstiges.
Nicht wahr?
Ja. Ist auch irgendwie, also. Sehr angenehm im Mund, muss ich sagen. Nicht, nicht so dünn wie Kölsch, aber auch nicht so dick und
nee, aufgetragen. Also, warte mal, also. Also, ja, aber das hat ja hier mit Kölsch nichts zu tun. Kölsch ist ja obergärig.
Nein, natürlich nicht. Um Gottes Willen nicht. Ich wollte eine Skala aufmachen, aber es ist ein schwieriger Vergleich.
Wir müssen unbedingt Kölsch verkosten in dieser Sendung. Das ist ja furchtbar.
Ja, ach du meine Güte. Ich meine, wenn ich was von dieser Sendung gelernt habe, dann, dass man alles zumindest verstehen lernen kann, oft überraschenderweise auch mögen lernen kann, wenn man nur sich bewusst genug mit genug davon auseinandersetzt. Das ist ja durchaus mehrfach passiert. Also ich meine, selbst Daft Punk habe ich freigesprochen. Dann sollte Köln ja nicht so weit weg sein.
Ne? Ich sage immer, man darf alles hinterfragen, aber halt nicht alles in Frage stellen. Das, wenn du alles in Frage stellst, wird schwierig. Alles in Frage stellen, das endet dann im Solipsismus. Das ist doof. Hm. Bist du ganz wieder bei Descartes und so?
Oh, ja.
Das ist dann dieser Hardcore-Skeptizismus, den ich überhaupt nicht ernst nehmen kann, wenn ich ehrlich bin. Also da bin ich schon ganz froh, dass Kant um die Ecke gekommen ist und hat gesagt, Moment mal, aber dann können wir keine Wissenschaft mehr betreiben, lass das mal bleiben. Brauchen so ein paar verlässliche Sachen, brauchen wir schon. Da bin ich bei ihm. Aber hinterfragen ist immer gut. Nun gut, zurück zu diesem Bier.
Richtig, das alkoholfreie Helle ist durchaus gemacht für Junge wie Opas, wie Omas und alles dazwischen.
Mhm.
Also ich finde es richtig gut, irgendwie.
Also, ich finde diese leichte Bitterkeit auch cool, muss ich sagen. Flasche ist ziemlich schwer, ne?
Okay, ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Ich frage mich, wo die da die Hefe gelassen haben.
Tja, gut verteilt.
Ist ja glasklar. Es gibt natürlich auch Kristallweizen, ne? Aber interessant. Stimmt. Ja, ich bin auch durchaus angetan, muss ich sagen. Ja, was machen wir nun damit?
Also ich möchte ihm auf jeden Fall eine 5 geben. Ich weiß, ich gebe ständig 5 und das ist ein bisschen wie die 7 in der Umfrage. Das ist schwierig, aber...
Was ist das, also 7 in der Umfrage? Wirklich,
ja, wenn man so eine 10er-Skala hat, muss man eigentlich die 7 verbieten, weil sonst immer jeder 7 den vergibt. Ich vergebe jetzt auf unserer 7er-Skala immer 5. Das ist auch schwierig. Aber es hat mich sehr positiv überrascht. Also auf der alkoholfreien Skala auf jeden Fall eine 5, auf der insgesamt Bierskala dann vielleicht eher eine 4.
Ja, da bin ich dabei. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich nämlich, ich glaube, letzte Woche einen Winterbock getrunken habe. Von Einbecker. Und dachte so, ja, gut. Da müssen sie vielleicht doch noch ein bisschen arbeiten, bevor sie da rankommen. Also, weil so viel, also Schokolade und Gedöns und.
Da bin ich auch sehr gespannt auf das Nullbock, was wir in 2 Wochen
haben. Finde ich gut. Steht schon hier. Kriegst du das bei dir ja, ne?
Ja, ich hab's auch schon. Das ist aber auch
nicht. Ah, sehr gut. Sehr schön. Dann werden wir das auf jeden Fall auch noch, das wird das letzte alkoholfreie Bier in diesem Jahr. Danach ist wieder Saufi, ne?
Damit wir uns das Jahresende noch ein bisschen schöner gestalten.
So nämlich.
Hier sind morgen Wahlen, das kann nicht schön werden, da muss ich auch, glaube ich.
Oh Gott, hätten wir mal doch Wein getrunken heute.
Nein, oh, also.
Ja, also ich würde da auch sagen, bei den alkoholfreien, unter den alkoholfreien Bieren würde ich da auch bei einer 5 sein und insgesamt wäre ich da auch bei einer 4. Mhm. Dann haben wir verkostet das Nittenauer und zwar das Helles alkoholfrei und es gab von uns beiden, ja, 5 Punkte auf der alkoholfreien Skala und 4 Punkte auf der Skala insgesamt sozusagen, das Bier an sich. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und selbstverständlich haben wir auch nächste Woche wieder Themen.
So ist es und nächste Woche hört ihr wieder ganz normal 2 Alben von uns, also nicht Alben von uns, sondern ihr hört uns über 2 Alben sprechen.
Und das wäre auch, weiß ich nicht, ob das so gut wäre.
Die möchte keiner hören. Wir lassen das die Profis machen.
Oh ja.
Unter anderem hören wir Ganavia mit Nilam. Und dann hören wir Kin Gongolo Kenyatta mit Kenyatta. Für alle, die uns im Internet hören, gibt es dann nach unserer, Moment, haben wir schon einen Namen für unsere Rubrik?
Ja, Thema, bla blub. Was war es doch gleich? Alltagsrituale, ne?
Steht noch nicht drin.
Echt nicht?
Aber jetzt ist es Alltagsrituale.
Ach, nicht gut.
Alltagsrituale. So. Und nachdem wir unser Thema der Woche, nämlich Alltagsrituale, abgefrühstückt haben.
Wieso steht denn das noch nicht drin? Ich hätte schwören können. Das ist doch alles wieder nicht, also wirklich.
Werden wir, für alle, die uns im Internet hören, dann noch ein Ratsherren-Pilsener alkoholfrei verkosten.
Aber da steht es doch.
Ja, habe ich gerade reingeschrieben.
Ach, deswegen.
Seien Sie live dabei und so.
Ja. Ja, ja, wie ich schon sagte, also Jenny hat es gerade vor meinen und euren Augen oder nicht Augen, Ohren, Dings. Ja, ja, Ratsherren, ja, ja. Mhm. Sehr schön. Ja. Mhm. Während wir uns also auf die nächste Sendung vorbereiten, liked, kommentiert und teilt ihr uns, was das Zeug hält. Das wäre super, da würden wir uns sehr freuen. Und dann ist die Woche vorbei, wenn ihr damit fertig seid, dann sind wir wieder da. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.